Vielen Dank fürs Anhören. Mehr aus unserem Programm bei sbs.com.au/German.
Ich heiße Christian Wolf und ich bin noch für 2 Wochen der Geschäftsführer der Auslandshandelskammer hier in Sydney für Australien.
Und Sie waren hier für 6 Jahre und in diesen 6 Jahren, ich habe gerade darüber nachgedacht, haben Sie eigentlich viel erreicht. Sie haben die Bundeskanzlerin getroffen, Sie haben den Bundespräsidenten getroffen, Sie haben die beide nach Australien gelockt und Sie haben auch noch ein neues Office für die Handelskammer gefunden. Also ich glaube, keine Ihrer Vorgänger kann von sich behaupten, so viel geleistet zu haben.
Ich denke, wir haben tatsächlich in den letzten 6 Jahren viel erreicht und man muss ja auch hin und wieder Glück haben, einfach zu einer Zeit hier in Australien sein, wo 2 Länder sich als Partner wiederfinden oder merken, dass diese Partnerschaft eigentlich viel wichtiger ist, als man das für lange Zeit geglaubt hat. Und genau zu der Zeit durfte ich hier sein für die letzten 6 Jahre und das war auch wirklich spannend. Und ich glaube, dass wir als AHK hier, als Auslandshandelskammer auch in der Lage waren, unseren kleinen Teil dazu beizutragen, dass diese Beziehung wirklich qualitativ gewachsen ist über die letzten 6 Jahre.
Sie haben recht, die deutsch-australischen Beziehungen sind in den letzten 6 Jahren um ein Vielfaches besser geworden. Vorher haben sich die beiden Länder ignoriert, jetzt sind sie richtig nah beieinander. Was war eigentlich der Ursprung dieser neu gefundenen Freundschaft?
Ich denke, dass das englische Sprichwort "Good is the enemy of great" ist das, was viele Jahre lang die deutsch-australische Partnerschaft definiert hat. Wir kannten uns gut, man kannte sich gut. Die Deutschen fanden auch Australien immer toll, aber eher als Urlaubsland. Und für die Australier war Deutschland nie so wichtig, weil England natürlich in Europa immer im Vordergrund stand. Und jetzt, die Welt verändert sich. Wir haben Themen wie Brexit, wir haben das neue Verhältnis mit den USA. Da braucht man starke Partner. Und ich glaube, das haben damals schon Bundeskanzlerin Merkel und der damalige Premierminister Abbott für sich erkannt, dass es hier tatsächlich viel Potenzial gibt für 2 Länder, die sehr ähnlich denken, die eigentlich eine tolle Partnerschaft haben könnten und dass es da viele Möglichkeiten gibt, das weiter wachsen zu lassen. Dazu gehören natürlich auch die People-to-People-Linkages, also dass wir dafür sorgen, dass junge Leute weiterhin hier nach Australien kommen und junge Australier auch weiterhin Deutsch lernen. Also viele Themen, die dazugehören, um diese Qualität der Beziehung auch tatsächlich dann langfristig zu verbessern.
Und wirtschaftlich, das ist ja nun Ihr Kerngeschäft, wirtschaftlich haben Sie die Beziehungen vertieft und ausgeweitet?
Es ist leider weiterhin etwas einseitig, sprich die Exporte aus Deutschland nach Australien sind wesentlich größer. Das heißt, an der Export- oder an der Handelsstatistik lässt sich das nicht immer so festmachen. Ich denke, es ist tatsächlich die Qualität der gesamten Beziehung auch auf politischer Ebene, die dafür sorgen wird, dass hoffentlich mit einem baldig vereinbarten Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und Australien tatsächlich auch diese Zahlen weiter wachsen. Letztes Jahr war sehr positiv, aber grundsätzlich ist da noch viel Luft nach oben, wie unser Finanzminister Cormann immer sagt. Aber wir merken ganz klar, dass das Augenmerk, wenn wir in die Wirtschaft gucken, in die Politik gucken, in die Forschung und Ausbildung gucken, wesentlich stärker jetzt nach Deutschland gerichtet ist, während es früher, wie schon gesagt, eher nach England gerichtet war.
England, Sie erwähnten schon Brexit. Hat Brexit in irgendeiner Form die australische Perspektive nach Zentraleuropa gelenkt?
Auf jeden Fall. Ich denke, das ist eine rein wirtschaftliche Überlegung. Da, wenn man mal seine eigenen Gefühle und Meinungen ausblendet, dann muss jeder, der heute in London ein Büro hat, das ganz Europa bedient, und das sind natürlich gerade die großen Banken und Finanzinstitutionen, sich schon Gedanken darüber machen, what if, wenn der harte Brexit kommt, dann müssen wir tatsächlich für unsere Kunden in Kerneuropa eine neue Perspektive aufbauen, ein neues Headquarter aufbauen. Das heißt nicht, dass London überhaupt nicht mehr existiert, aber viel Geschäft wird dann über neue Standorte in Europa laufen. Und da ist es natürlich auch unser Bestreben, dass diese Firmen sich eher München, Frankfurt und Berlin anschauen und weniger die anderen europäischen Städte, die in Frage kommen.
Sie haben in den vergangenen Jahren sowohl die Bundeskanzlerin Frau Merkel hier in Australien begrüßt und Sie haben auch den Bundespräsidenten getroffen. Da fragt man sich als Laie, sind das eigentlich so Menschen, mit denen man sich normal unterhalten kann?
Ich denke schon. Ich glaube, es liegt viel weniger an den Personen als an sich selbst, dass man selbst doch eine gewisse Hemmung hat, mit diesen Leuten ganz normal umzugehen, obwohl die Kanzlerin, als wir sie hier hatten, und der Bundespräsident sehr umgänglich sind. Das ist natürlich das Umfeld um diese Personen drumherum. Sie sind sehr beschützt. Das ist alles natürlich sehr durchplant und minutiös geplant, diese Aufenthalte. Aber die wenigen Minuten, die ich die Zeit hatte, mich mit beiden zu unterhalten, aber auch mit Wolfgang Schäuble, der ja auch zweimal hier war während seiner Zeit als Finanzminister, mit dem kann man sich ganz normal unterhalten. Und ich denke, die sind auch sehr offen dafür, wenn man mal die Chance findet, einfach über ja, tagtägliche Dinge zu sprechen, weil das auch sehr selten passiert für diese Personen.
Und während Ihrer Zeit hatten Sie auch sehr prominente Leute als Präsidenten der Kammer. Da war Lucy Turnbull und jetzt ist der Chef von BHP Billiton, der Präsident der Handelskammer. Das ist ja auch eine große Ehre eigentlich für die Kammer.
Das ist für uns natürlich, Sie haben recht, eine große Ehre, aber auch, ich glaube, zeigt auch, dass wir in den letzten Jahren viel erreicht haben, dass solche Personen bereit sind, im Ehrenamt sich für die Organisation zu engagieren, dass ihnen viel an der deutsch-australischen Beziehung liegt. Jeder hat da andere Gründe für. Andrew Mackenzie spricht ja zum Beispiel auch Deutsch, was fantastisch ist und interessiert sich sehr für Deutschland und die Kultur und das Land an sich, auch sehr für die europäische Politik. Und für uns natürlich ein Beweis, dass wir tatsächlich in der Lage sind, auch auf einer gewissen Ebene Kontakte aufzubauen und die zu nutzen, um die Beziehung weiter zu stärken.
Jetzt, wo Sie uns verlassen hier, ist das ja auch so ein bisschen so eine Zeitenwende. Als Sie kamen, war der Freihandel alles auf der Welt. Und heute sehen wir America First und Zollschranken gehen hoch. Sehen Sie das auch so als eine epochale Veränderung?
Ja, ich denke, wir sollten jetzt das, was man aus den USA durch den Präsidenten mitbekommt, nicht als die neue Norm bezeichnen, sondern wir sehen ja weiterhin, dass viele Länder, also TPP 11, wir sehen jetzt die Verhandlungen zwischen Europa und Australien, die werden voranschreiten. Also grundsätzlich, glaube ich, realisieren alle Länder, dass der Freihandel ihnen mehr Wohlstand bringt und der richtige Weg ist. Lange Zeit musste man das tatsächlich nicht mehr diskutieren. Heute muss man es wieder ansprechen, heute muss man drüber reden und auch die positiven Effekte des Weltfreihandels immer wieder in den Vordergrund stellen. Aber ich denke nicht und ich hoffe nicht, dass das eine neue Norm ist, sondern dass die Amerikaner sich auch früher oder später wieder in diesem Welthandelssystem sehen, was sie auch selbst mitgeschaffen haben, das darf man ja gar nicht vergessen, und dass wir über die WTO in der Lage sind, wieder mehr multilaterale Handelsbeziehungen voranzubringen und den Welthandel weiter zu stärken.
Aber es ist doch sicher richtig, dass die Gangart im internationalen Handel härter geworden ist.
Ich denke, wir sehen auf der einen Seite, dass wir momentan eine Politik des lautesten Schreins mitverfolgen müssen, die an der Realität oftmals vorbeigeht, was den Menschen vor Ort tatsächlich an Sorgen und Nöten besteht und dass damit auch mit populistischen Parolen das, wofür wir lange gekämpft haben, nicht ausgehebelt wird, aber ein bisschen niedergeschrien wird. Und wir müssen dafür sorgen, dass immer wieder dieser Dialog aufgenommen wird, auch mit den Menschen hier in Deutschland, in Europa, in Australien, was der Freihandel eigentlich in den letzten Jahrzehnten der Welt an Vorteilen und an Stabilität gebracht hat.
Und wenn Sie jetzt Sydney in den Rücken kehren, wo gehen Sie denn eigentlich überhaupt hin?
Ja, ich gehe nach San Francisco. Ich werde dort das neue Büro der Auslandshandelskammern für die Westküste aufbauen. Mit einem Fokus auf die Startups, auf die innovativen Unternehmen, das, was wir Disruption nennen, um dort auch den mittelständischen deutschen Unternehmen und den innovativen Unternehmen, vor allem aus der Bay Area, aber auch aus Seattle, Washington, wo ja auch eine ganze Reihe von interessanten Unternehmen, nicht nur kleine Unternehmen herkommen, diesen Dialog zu verstärken. Ich glaube, das ist wichtig für uns in Deutschland. Wir sind unheimlich gute da drin, unsere Produkte weiterzuentwickeln in evolutionären Prozessen. Und jetzt müssen wir uns damit auseinandersetzen, wie wir mit diesen Disruption-Themen umgehen, wo junge Unternehmen auf einmal die Welt neu erfinden und wir gucken müssen, wie wir mit diesen Unternehmen zusammenarbeiten, auch die Chancen erkennen und nicht nur als Gefahr sehen. Und da hoffen wir, dass wir als AHK da eine wichtige Rolle spielen können.
Diese Disruption, die Sie erwähnten, wenn man sich zum Beispiel den Automobilbau anschaut, dann hat man ja damals den Eindruck, dass die Deutschen da irgendwie auf dem falschen Fuß erwischt worden sind.
Ja, ich glaube, wir Deutschen tun viel Gutes und reden nicht so viel darüber. Also wenn man sich anschaut, wie viel Geld tatsächlich von der deutschen Automobilindustrie in zum Beispiel E-Mobility und Autonomous Driving gesteckt wird, dann sieht man schon, dass wir Deutschen das ernst nehmen, aber vielleicht nicht immer so marketingorientiert erstmal große Reden schwingen und dann liefern, sondern tatsächlich erstmal in typisch deutscher Manier versuchen, die Dinge zu entwickeln und dann langsam in den Markt zu bringen. Da kann man sich jetzt lange drüber streiten, was die bessere Art und Weise und die bessere Methode ist, aber so sind wir Deutschen halt. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, wird die deutsche Automobilindustrie auch mit all den Veränderungen, die wir da sehen, weiterhin eine sehr, sehr wichtige und führende Rolle spielen.
Und gibt es irgendwas, was Sie in Australien oder an Australien vermissen werden?
Ach, so viel Zeit haben wir, glaube ich, heute nicht. Meine Familie und ich, wir werden vieles an Australien vermissen. Wir tun uns sehr schwer, jetzt Australien nach 6 Jahren zu verlassen. Für uns ist natürlich der Weg nach San Francisco so ein bisschen ein Homecoming, aber eigentlich wären wir auch gerne noch länger hier geblieben. Und wir werden das Land, die Leute, die tollen Beziehungen und Freundschaften, die wir aufgebaut haben, sehr vermissen. Und auf jeden Fall ein weinendes Auge ist damit dabei. Für meine Frau vielleicht sogar 2, also mit den jungen Kindern, wollen wir eigentlich überhaupt nicht aus Australien weg. Aber so ist das halt bei uns und ich freue mich auch auf die neue Aufgabe.
Ich bin sicher, unsere Hörer werden sich mir anschließen, wenn wir Ihnen ein gutes Weiterkommen in San Francisco wünschen.
Herzlichen Dank und vielleicht noch zum Abschluss auch nochmal gratuliere zur Verleihung des Bundesverdienstkreuzes. Well deserved und vielen Dank und man sieht sich sicherlich irgendwann mal wieder. Dankeschön.
Vielen Dank fürs Anhören. Mehr aus unserem Programm bei sbs.com.au/German.